Wobei ja nicht wir absteigen, sondern irgendwie Eintracht Braunschweig. Die arbeiten zielgerichtet auf den Abstieg hin.
Das war auch letztes Jahr auch schon so und irgendwie.
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.
Die haben sie noch gefangen, aber die machen das nicht nochmal wie mit Scherning. Scherning hat super geklappt, das kriegen die aber nicht noch einmal hin.
Ach, das kriegen die immer hin.
Tite, du hast sowas von gar keine Ahnung.
Ja, ich weiß. Ah, ja. Wer hat nochmal gesagt, dass das American Football Spiel abgesagt wird?
Ist verlegt worden.
Herzlich willkommen zum Pottwart. Es treffen aufeinander in der blauen Ecke Bruno Brauer.
Bruno, moin, hey.
Und in der roten Ecke Dick Tietenberg.
Immer stecke ich in der roten Ecke, das kann ja wohl alles nicht wahr sein.
Genau, wir geben den Gong frei zur ersten Runde. Es geht darum, ob das ein tolles Fußballspiel war, in dem viel Taktik zu beobachten war oder ob es einfach ein Scheißspiel war. Bruno fängt an.
Scheißspiel.
Gurkenspiel, hast du gestern gesagt.
Gurkenspiel.
Ja, also genau. verguckter Saisonstart dann am Ende.
Ja, es war jedenfalls teilweise so zwischen, ich schalte jetzt mal zum Handball um.
Was auch nicht viel besser war.
Was noch schlechter war eigentlich und ich halte es nicht mehr aus. Also es war wirklich kein schönes Fußballspiel zum Angucken, sage ich als Taktiklaie und ich glaube, wir scheinen da einer Meinung zu sein.
Ja, wir haben ja schon beim Platzwart im Mai gesagt, dass das Ergebnis nur ein Unentschieden sein kann, weil wir gegen keine andere Mannschaft so häufig Unentschieden gespielt haben wie gegen Preußen Münster.
Ja.
Jetzt mussten wir 33 Jahre darauf warten, dass sie wieder vorbeigucken in der zweiten Liga. Das haben sie getan. Und wir haben es hingekriegt, wieder ein Unentschieden, und zwar aus unserer Sicht ein schlechtes Unentschieden, hinzulegen.
Ja.
Und das zeigt so ein bisschen aus meiner Sicht, dass es da in der Mannschaft noch nicht wirklich angekommen ist, dass man aufsteigen will.
Und es ist natürlich, es gibt noch einen zweiten Grund, immer wenn Hannover 96 die Chance hat, an die Tabellenspitze zu eilen, vergeigen sie es. Das sitzt, glaube ich, ganz, ganz tief in den Köpfen drin, oder?
Am zweiten Spieltag schon, ja.
Ja.
Ich weiß, also weiß ich jetzt nicht genau. Ich hatte ja keinen zweiten Bildschirm, konnte nicht auf Handball umschalten oder sonst irgendwie was. Vielleicht mal im Internet gucken, wie die Frauen von TSV Limmer gerade performen.
Na, ich habe auf dem iPad auch noch das Spiel der Amateure, der dritten Liga laufen gehabt, 96 gegen Essen.
Das soll ein besseres Spiel gewesen sein.
Das Spiel war insgesamt etwas interessanter, aber mit keinem guten Ausgang, aber da konnte man auch hingucken, ja.
Also wenn man positiv was sehen will, ist natürlich, dass Ron-Robert Zieler auch in seinem Alter noch ein super Torwart ist. Dass die Bälle musste erstmal halten. Das waren 4-5 Chancen für Münster, die eigentlich ein Tor sein müssen. Das heißt, es war ein extrem glückliches 0-0 aus 96 Sicht. Ich habe mich ein bisschen gewundert nachher, als der Hildmann, der Trainer von Münster, dann auch sagte, ja, wir haben ja hier einen Punkt geholt gegen den Titelfavoriten, also die glauben an Hannover 96.
Das sagen wir aber
zu jedem. Ja, ich meine, das wertet natürlich deren Unentschieden auf, ne? Wenn du sagst,
jetzt, er sagt das deshalb, ehrlich jetzt,
war so ein Titelfavorit.
Ja, ne? glaubst du, er sagt das deshalb?
Ja, du kannst die Ironie rausnehmen, ne?
Ja.
Off. Also das ist tatsächlich, ja, was soll ich sagen?
Es wird irgendwann im Rückblick, wird man sagen, weil dieser Punkt, der war ganz wichtig damals in Münster.
Ja, oder man würde sagen, diese zwei Punkte hätten uns dann irgendwie den Aufstieg gebracht.
Ja, je nachdem. Wird ja immer vom Ende erzählt. Aber wenn man dieses Spiel vom Ende erzählt, hätte es sogar sein können, dass 96 das Spiel gewinnt, weil es kurz vor Schluss noch diese Riesenchance von Gangkamp gab.
Also unterkante Latte können wir in dieser Saison, ne?
Das können wir, genau. Hätte ihn reingemacht. Das Schiri hätte einen Abseits gepfiffen, wäre aber kein Abseits gewesen, tatsächlich, laut Regel. Wäre nicht verdient gewesen. Aber ich habe dann auch gestern zu Markus Mann gesagt, wäre der Ball drin gewesen, wäre das Tor gewesen, hätte er da gewonnen, dann hätte jeder gesagt, wer Meister werden will, muss auch solche Spiele gewinnen.
Und was hat Markus Mann daraufhin zu dir gesagt?
Gar nichts.
Er hat nicht gelacht, weil er hatte noch schlechtere Laune als Bruno jetzt.
Okay, das will schon
sein. Das ist schwierig.
Das ist schon.
Haben sie ihm den Tresoldi weggenommen?
Ja.
Nee, noch nicht.
Das dauert noch. Ne?
Kann ja alles. Ja, in Bayer haben die Dortmunder ja jetzt schon mal geholt.
Ja.
Aber normalerweise spielt man ja nicht mit einem Stürmer, sondern vielleicht auch mal mit zweien.
Ja, gegen Münster haben sie ohne Stürmer gespielt, oder?
Ja.
Wie viel Chancen gab es? Zwei?
Also nimmst du Torschüsse als Chancen? Ja, Torschüsse? Gelten Torschüsse oder gelten nur wirklich Torschüsse?
Müssen wir schon, sonst ist es nicht messbar.
Es gab 5 Torschüsse,
ja.
Beziehungsweise einen Kopfball von Nielsen, dann gab es einen Fernschuss von Leopold, von Vogelsammer, die mehr Rückgaben waren als Schüsse. Und dann eben diese in der Nachspielzeit diese eine Chance.
Ja, also es ist dürftig.
Jetzt hat aber noch mehr positive Dinge, die man sagen kann. Also außer diese. Also
ja, die Sonne schien.
Nee, also Münster spielt wirklich sehr gefährliche Flanken, muss ich sagen. Das machen die richtig gut. Die bringen die richtig scharf rein und 96 kann Eckbälle gut verteidigen. Das muss man auch. Und lange und weite Einwürfe. Das können sie gut verteidigen. Neumann ist da ein guter Kopfballspieler in dem Fall.
Tja, Donnerschlag.
Aber es gab
steigt man auf.
Es gab eine Szene mit Neumann und noch irgendjemandem, der da eigentlich. Neumann und Kunze an der gegnerischen Eckfahne. Das war technisch ein solches Desaster. Dass ich gesagt, ja. Geht da nicht hin. Geht nach hinten. Da seid ihr besser aufgehoben. Ja. Fangt nicht an mit Hacke, Spitze 1, 2, 3. Das wird nicht funktionieren. Ja. Vielleicht weißt du, welche Szene ich meine.
Ja, ja, weiß ich. Es waren allgemein viele Szenen dabei, bei denen ich dachte, irgendwie sind die heute Morgen aufgestanden und haben vergessen, was sie die letzten 3 Jahre oder 15 Jahre gemacht haben, nämlich Fußball spielen. Ja. Das war gedanklich, vor allen Dingen vom Kopf her viel zu langsam. Also da geht's immer erst los, wenn der Ball dann schon unterwegs ist, anstatt irgendwie mal eine Situation zu antizipieren. Howie Nielsen hat vorne rechts, er hatte überhaupt gar keinen Ball bekommen, weil der Gegenspieler immer vor ihm war. Wenn er sich mal 2-3 Meter vorher, man ahnt ja, wo der Ball hinkommt, mal bewegt. Oder Rochelt, der ist als Spielmacher geholt, spielt nur Klatschbälle und alle Dribblings, die er macht, verliert er. Mhm. Trezoldi macht wieder das, was er letzte Saison auch so oft gemacht hat, reibt sich halt auf und löst sich überhaupt gar nicht von seinem Gegenspieler, sondern hat offenbar die Aufgabe, den Innenverteidiger aus dem Spiel zu nehmen. Was das für einen Sinn ergibt, weiß ich nicht. Moroja war nicht gut, das kann mal passieren. Aber was mich auch als ehemaliger Verteidiger ein bisschen schockiert hat, war dieses Chaos in der Dreierkette. Also die wussten ja gar nicht, wie sie diese tiefen Bälle auf den Badmats verteidigen. Und waren sich da überhaupt nicht einig. Und du hast auch gesehen auf dem Platz, dass die häufig miteinander gesprochen haben, beziehungsweise ein bisschen geschimpft haben und mach doch mal so. Das habe ich nicht erwartet, dass das noch so ist. Sah gegen Regensburg besser aus. Klar, Regensburg war schwächer, sah aber auch in der Vorbereitung besser aus. Und eigentlich sind die Regeln für eine Dreierkette klar, wie man das verteidigt. Aber das war wirklich, da muss ich sagen, da wurden alle Prinzipien von letzte Kette, Dreierkette, Viererkette ist dann egal, wurden halt auch nicht beachtet, da wurde sich nicht abgesetzt, damit man halt oder fallen gelassen, wie auch immer man das sagt. Es wurde zu spät rausgestochen, da hat dann Josh Knight die gelbe Karte gekriegt, gleich am Anfang der vierten. Du darfst halt nur rausstechen, wenn du weißt, du kriegst den Ball. Und da wurden ganz viele falsche Entscheidungen getroffen.
Also wir kommen in der Pottwart-Folge XXL vom Abwehrverhalten bei Hannover.
Ja, das 96. Ist klar. Ich könnte noch zum Mittelfeld, könnte ich auch noch übergehen. Also ich wäre wirklich, also nach diesem Spiel, man darf und das
wir nicht übertreiben. Wir haben erst einen Mannschaftsteil besprochen.
Genau.
Setzen Sie sich hin, nehmen Sie sich ein warmes Getränk.
Genau.
Und nach diesem Spiel schlagen Sie dafür, die Beine übereinander. Ne? Viererkette einfügen und vielleicht 3 Leute
ins Mittelfeld stellen und dann kann man. Wir können ja mal gucken, was die Kollegen aus Münster zu diesem Spiel sagen. Du hast da was mitgebracht.
Genau, wir haben da mal nachgefragt. Da gibt es einen Pottwart oder einen Podcast. Pottwart sind wir. Einen Podcast, der heißt Preußen Privat. Und die haben wir mal gefragt, wie fühlt ihr euch eigentlich so jetzt nach 33 Jahren ohne Bundesliga? Hört mal rein.
Also es hat sich toll angefühlt. Es hat sich angefühlt wie Zweitliga-Fußball, muss man ehrlich sagen, wenn man die anderen Ligen mitgemacht hat, vierte oder dritte Liga. Es war schon toll mit der ganzen Kamerapräsenz, mit allem drumherum. Es war schon großer Fußball. Das war jetzt nicht mehr Fußball auf dem Dorf oder in der Bedeutungslosigkeit, sondern jeder im Stadion konnte merken, hier ist jetzt Zweitliga-Fußball angesagt. Und das ist ein Spiel, wo zwei Mannschaften der besten 36 Deutschlands aufeinandertreffen. Das konnte man schon merken und es war wirklich ein toller Nachmittag.
Und die Frage wäre natürlich auch nach so einem Spiel, was glaubt ihr, habt ihr eher an den Punkt gewonnen oder 2 Punkte liegen lassen?
Ach Quatsch, man muss froh sein über den Punkt gewinnen. Das war schön, es war ein gutes Spiel. Sie hätten sich belohnen können mit dem Dreier, wenn sie die dicken Chancen gemacht hätten. Aber unter dem Strich, das ist ein toller Anfang. Immerhin ist Hannover einer der Mitfavoriten dieser Saison. Und da so ein ausgeglichenes Spiel hinzulegen, sogar die besten Chancen zu haben, doch, das war schon okay. Nach keinem Punkt in Fürth jetzt 1 Punkt gegen Hannover. Das heißt eigentlich in der logischen Folge 3 Punkte im nächsten Heimspiel gegen Kaiserslautern.
Die Frage wäre natürlich auch, wir sind sehr kritisch mit den 96ern nach dem Auswärtsspiel, aber welchen Eindruck hat 96 auf euch in Münster gemacht?
Also 96 hat einen brauchbar guten Eindruck hinterlassen, aber die Hannoveraner waren überrascht von der Dominanz der Preußen in der ersten Halbzeit. Sie haben, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass die Preußen so loslegen würden wie die Feuerwehr und haben wirklich 45 Minuten gebraucht, um sich darauf einzustellen. In der zweiten Halbzeit war das Spiel weitaus ausgeglichener und mit etwas Glück hätte Hannover am Ende auch gewinnen können. Da gab es den Lattenschuss von Langkamp. Also unter dem Strich haben die 45 Minuten gebraucht, um sich am Münster und an die Atmosphäre im ausverkauften Stadion zu gewöhnen. Und dann war es wirklich ein tolles Spiel.
Ja, und dann bleibt natürlich die Frage, nach so einem Spiel, ist 96 immer noch Meisteraufstiegsaspirant?
Kann man jetzt nach zwei Spielen natürlich schlecht sagen. Die haben eins gewonnen und eins jetzt in Münster unentschieden gespielt. Sie können sich sicherlich noch steigern, aber die haben sehr, sehr viel Potenzial und eine tolle Mannschaft. Wie gesagt, sie haben sich ein bisschen überraschen lassen von den Preußen in der ersten Halbzeit, aber die werden ja auch noch stabiler werden. Die sind am Anfang der Saison. Ich glaube schon, dass sie unter die ersten fünf kommen werden. Ob es dann für einen Aufstieg reicht, weiß ich nicht. Aber ist so eine Mannschaft, die zu den Top 5 gehört.
So, Bruno hat natürlich jetzt getan, als wenn er direkt gefragt hätte und der Mann direkt am Telefon war. Aber er ist halt Profi und die Kollegen aus Münster haben das natürlich aufgezeichnet und uns zugeschickt. Aber es wirkt doch total echt, oder Bruno?
Finde ich schon, oder?
Ja, total.
Also,
total.
Also wie immer, Tricks aus der blauen Ecke.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Aber wir sind transparent, wir zeigen euch auch die tiefsten Tricks. Sonst würdet ihr so überhaupt nie drauf kommen, wie wir das
machen. In der Zeit hat sich Tite schon wieder zurückgekämpft ans Mikro.
Ja.
Ne? In der roten Ecke, hat er sich das Mikro schon wieder gegriffen.
Ja, die rote Ecke ist wieder fit, hat das Handtuchwedeln gut überstanden und möchte jetzt oder sollte jetzt einfach mal, wir haben ja kurz schon über Josh Knight gesprochen und über Yannick Rochel müssen wir auch noch kurz reden, aber kurz einmal vorher, die Münsteraner, die haben tatsächlich diesen einen Angriff gefahren, wo ich dachte, so leicht lässt sich eine Abwehr aushebeln. Da kam ein ganz, ganz langer Ball auf vorne links und der Linksaußen in dem Fall leitet das Ding einfach in die Mitte weiter. Das war die erste 1-1-Situation mit Ron-Robert Zieler da vorne. Was für ein geiler Angriff. Und wie schnell ist dann doch so eine Abwehr auszuhebeln? Ne?
Ja, das stimmt. Also da war jetzt Josh Knight nicht direkt dran beteiligt.
Er nicht, nee, genau.
Aber Rochelt?
Ja.
Also beziehungsweise nicht. Also wer die Szene vielleicht im Kopf hat, das war der Henriks, der Holländer,
ja.
der von der Sechserposition völlig frei, ohne Druck diesen Ball nach links rausspielen kann. Kunze und Leopold sind weit weg. Das ist übrigens ein Problem dieser 96-Formation, dass zwei Sechser zu wenig sind, um die Zone 2 halt zu besetzen, dass du da irgendwie Sicherheit hast. Also Münster kommt ganz frei zu diesem Diagonalball. Und da frage ich mich, wenn Rochelt sich selbst als, er hat ja gesagt, linker Zehner sieht, ist er immerhin Zehner, wo ist der da? Was macht der da und wo turnt er da rum? Das habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Er war jedenfalls nicht in der Nähe des Spielers. Dann, Moroja habe ich eben auch schon gesagt, nicht sein bestes Spiel gemacht. Moroja muss natürlich da stören auf der Seite, muss da eher hingehen. Das ist klar, wenn er Sechser ausholt zu diesem Diagonalball, der Ball kommt dahin, hat er nicht reagiert. So, und dann setzt sich dann, in dem Fall Halstenberg, setzt sich halt nicht ab oder lässt sich nicht fallen, weil er halt auch nicht voraussieht, dass der Ball dann wirklich direkt tief gespielt wird auf Badmatz. Also das waren halt die drei. Und Neumann war gar nicht beteiligt, der stand irgendwo. So, also zwischen Bad hat er auch den Raum nicht richtig verteidigt, Orientierung nicht gehabt. So, und da muss ich sagen, das war richtig schlecht verteidigt. Also
Zone 2 heißt für mich ja, ich kann bis nach Laatzen fahren, ne?
Das ist Zone 2, genau. Wenn die Bahn mal fährt, kannst du bis nach Laatzen fahren.
Ja.
Und danach kommt ja die Zone 3. Aber ja, da wollen wir jetzt lieber den Titel nicht fragen. Ne?
Nee, genau. Zone 3 nicht.
Also Zone 2 ist so.
Nein, nein, nein,
nein. Andere sagen Sechser.
Nein, Zone. Nein. Hey, pass auf. Josh Knight, ist er angekommen? Versteht er sich einfach noch nicht so mit den anderen? Warum gab es da so ein Durcheinander? Weil Neumann und Halstenberg, die sind ja eingespielt. Passt er da noch nicht so richtig rein? Kommt das noch? Ist er eigentlich gut?
Das passt vom Zahlenverhältnis einfach nicht. Also Josh Knight ist ein rechter Innenverteidiger. So, der spielt auf der linken Seite in der Dreierkette. Er ist, natürlich können die alle auch Dreierkette spielen. Also so anders verteidigt man dann nicht. Man hat ja eher noch einen mehr als einen weniger, dann der hinten dann dicht macht. Umso schlimmer, dass dann die Bälle da durchkommen tief. Und Leitl sucht ja seit die ganze Vorbereitung hat das ja schon probiert mal mit dem Linksfuß Halstenberg als linker Innenverteidiger. Das hat aber, ich will nicht sagen, nicht funktioniert, aber hat Halstenberg natürlich dann auch vom Tempo her ein paar Schwächen und er ist für 96 wichtiger, wenn er im Zentrum spielt. Mhm. So, das heißt, da muss man die Kröte schlucken, da muss ein Rechtsfuß nach links. Josh Knight hat damit Probleme. Da sieht man auch schon die Art und Weise, wie er versucht, einen anlaufenden Mittelfeldspieler oder wie auch immer auf die Kette zurennt, zu verteidigen, wie er da rangeht, zu welcher Seite er das Spiel öffnet und so. Das ist hat alles was damit zu tun, dass er Rechtsfuß ist. Und der ist ein guter Verteidiger, wird aber wahrscheinlich Zeit brauchen. Ich fürchte, 96 hat die Zeit nicht und sollte oder wird meiner Ansicht nach auch einen Linksfuß als Innenverteidiger noch verpflichten.
Nächstes Spiel HSV, ja.
Ja, bis dahin wird's
wird kein Problem sein.
Nichts weiß ich nicht.
Aber gegen HSV spielen sie besser als gegen Münster, bin ich mir ziemlich sicher, weil
ja, weil schlechter nicht geht.
Da gucken noch mehr Leute zu, einfach, und zwar die eigenen. Und da gibt's, da ist Feuer drin und glaube ich, deswegen werden sie da auch besser spielen. Haben Sie Münster vielleicht doch ein bisschen unterschätzt? Was würdest du tippen?
Ist so eine typische Kopfsache, die wir häufiger bei 96 beobachten. Wie du schon gesagt hast, wenn die Chance besteht, da ganz vorne mal mitzumischen, dann nehmen sie diese Chance nicht wahr. Ne? Und das andere ist sicherlich auch, klar, wird schon irgendwie gehen, kriegen wir spielerisch hin. Weil wir sind ja besser. Auf dem Papier bist du das, aber dann auf dem Spielfeld, dann zeigt sich das halt nicht, ne? Weil die anderen kratzen, beißen und so. Diese Spielweise wird, glaube ich, anderen Mannschaften auch noch zu schaffen machen, von Preußen Münster, ob es dann am Ende reicht, weil wenn du diese 4-5 Chancen, die du da sehr klar hast als Münsteraner, nicht nutzt gegen den zugegebenermaßen weltmeisterlichen Zieler, dann wirst du es wirklich schwer haben. Du musst dann deine eigene, du hättest das Spiel gewinnen müssen als Preußen Münster.
Kann man natürlich auch sagen, wenn sie ein 1-0 kassiert hätten, wären sie vielleicht aufgewacht oder so. Aber so ging es ja irgendwann wirklich ein bisschen darum, ja, da hatte man nicht das Gefühl, dass jemand ein Tor schießt. Und wenn auch jemand ein Tor schießt, dann vielleicht auch eher Münster aufgrund des Chancen plus, dass die nochmal irgendwie diese Abwehr überrumpeln. Es kam dann am Ende anders. 96 kam nochmal ein bisschen auf, aber natürlich viel zu spät. Yannick Rochelt spielt da vorne eigentlich noch keine so richtig dominierende Rolle. Kann das noch nicht so sein? Übersehen die ihn noch ein bisschen? Wie ist das?
Nee, also das spielt einfach nicht gut. Also keine dominierende, also da sind weder gegen Regensburg noch jetzt gegen Münster sind mir Szenen von ihm in Erinnerung geblieben, die wirklich mal irgendwie gefährlich aussahen oder mal gefährlich aufs Tor kamen. Er steht ja dann, wenn er sich anbietet, dann irgendwie so links vorne und er steht halt meistens mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Und dann kommen dann halt auch nur irgendwelche Klatschbälle bei raus. Nichts Gefährliches, nichts Besonderes. Wenn er da mal dribbelt, wie gesagt, scheint mir das ein bisschen an Tempo und Dynamik zu fehlen. Der muss einfach da mit viel mehr Überzeugungskraft Richtung Tor gehen. Also das ist gegen Twente Enschede war das gut, was er gespielt hat in den Testspielen, in dem ersten, das er gemacht hat. Da hat man so gesehen, warum haben sie ihn geholt. Aber bisher ist das nicht gut. Und ich glaube einfach, man sollte an seiner Positionierung so ein bisschen feilen und ihn mehr ins Zentrum bringen. Mhm. Erstens wird dann Leopold plus X entlastet und zweitens kann er sich da in diesem freien Raum viel besser bewegen, hat ein bisschen mehr Platz und kann das Spiel inszenieren. Dann spielt man halt mal mit zwei Spitzen, Tresoldi und Gangkamp. Das würde ich sowieso empfehlen.
Tresoldi, es wurde viel geredet über ihn, es kamen irgendwelche Gerüchte auf. Alle sagen, er ist der beste Stürmer der zweiten Liga. Geht so einem 19-Jährigen das vielleicht dann doch so ein bisschen in die Birne und er denkt mehr, als dass er irgendwie spielt? Er war ja eigentlich immer derjenige, der immer lachte und dem das scheißegal war, was man über ihn sah, der einfach spielte, der einfach kicken wollte da. Ja,
der immer lacht, ne?
Der immer lacht, genau. Aber ist es jetzt vielleicht doch so, dass das so ein bisschen
durchdringt? Nach diesem einen Spiel, wo sie wirklich alle auch bis auf Zieler nicht performt haben, da würde ich ihn nicht in Frage stellen wollen. Das erste Spiel gegen Regensburg war ja deutlich besser, erfolgreicher auf jeden Fall. Und man wird gegen den HSV auch, was du schon gesagt hast, wird man dann ein anderes Gesicht sehen, der ganzen Mannschaft, vermute ich mal. Von daher würde ich sagen, das Wichtigste ist erstmal, dass man Tresoldi in Hannover hält, weil Füllkrug zu West Ham und dann Bayer zum BVB, ist halt gestern klar, der nächste logische Schritt wäre Tresoldi nach Hoffenheim. Also von daher sollte man gucken, dass man ein gutes Auge auf Tresoldi wirft und ihn hier abends nicht aus dem Haus gehen lässt, bevor er in einem Bus sitzt, der Richtung Sinsheim fährt.
Das sollte man hinkriegen. Ich glaube, nach Sinsheim fährt einfach kein Bus. Das ist das Glück.
Das könnte unser Glück sein, meinst du?
Ja.
Ja, aber nach Stuttgart fahren Züge. Und auch da saßen schon viele 96er drin, die dann mehr oder weniger Glück hatten dort.
Das stimmt. Der BVB saugt sich ja gerade ein bisschen voll mit Ex-96ern beziehungsweise Leuten, die bei 96 ausgebildet worden sind. Füllkrug haben sie gerade schon wieder weggeschickt. War einer zu viel. Waldemar Anton, Maximilian Bayer, das ist schon krass, dass die jetzt alle beim BVB landen. Früher wären die vielleicht irgendwie beim VfB gelandet. Jetzt landen sie dann doch beim BVB. Wie kommt das? Hat das System, hat das mit Sebastian Kehl vielleicht zu tun und seiner 96-Vergangenheit? Nein.
Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber Waldemar Anton, muss ich sagen, hat mich ein bisschen gewundert, der Move von Dortmund, als auch der Move von Anton selbst. Mal wenn du es mal geschafft hast, wirklich so etabliert zu sein in einer Mannschaft für ein Jahr, ich meine, er hat vorher schon gut gespielt, aber war jetzt Kapitän und tolle Saison gespielt und so weiter, dann möglicherweise hat er auf seine Uhr geguckt, gesagt, ich habe nur noch 5-6 Jahre Karriere und will nochmal bei einem ganz großen Club. Ich weiß, sein Traum ist der FC Barcelona. Mhm. Und vielleicht war das irgendwie so eine Überlegung, dass er sagt, vielleicht erreiche ich meinen Traum noch, wenn ich über den BVB gehe. So, aber
das wird der BVB nicht gerne hören, glaube ich.
Ja, ne, ach, das ist ja auch alles ein bisschen, ja, jeder hat ja Träume. Also keine Ahnung, ob der jetzt für ewig bei Dortmund bleibt. Aus Dortmunder Sicht ist es so, sie haben einen Verteidiger geholt, der, ich sag mal so, der einen nicht garantiert, dass man dann so hinten in der letzten Kette unter dem Strafraum super verteidigt, sondern eher dafür steht, dass die Bälle erst gar nicht dahin kommen, der sehr hoch verteidigt, mit sehr viel Risiko. Das kann gut gehen, aber weiß ich nicht, ob das für den BVB der richtige Transfer ist. Aber das ist das eine. So, Maxi Bayer ist jetzt so als, ja, als was kommt der? Als Ersatz für Füllkrug oder für Moukoko oder wie auch immer, ist mir auch nicht ganz klar. Spricht da auch für eine ganz, also steht für eine ganz andere Spielweise, spielt in die Tiefe, so, wobei man sagen muss, Maxi Bayer seinen Abschluss wesentlich verbessert hat im Vergleich zu seiner 96-Zeit. Mhm. Also, und der ist ein heißer Scheiß auf dem Stürmermarkt in Deutschland, ja. Zu Recht, so. Und auf die Idee kann man mal kommen. Aber so, weiß ich nicht genau, der BVB ist so ein bisschen weg offenbar von dieser Idee, die besten englischen Talente erstmal nach Dortmund zu holen und dann wieder teuer zu verkaufen.
Ja.
Wo man sagen muss, die Strategie fand ich jetzt gar nicht so doof.
Ja.
So. Gut, dann macht das halt mit Spielern, die mal in Hannover gespielt haben.
Jetzt könnte man sagen, denn BVB macht Nägel mit Köpfen, junge deutsche Nationalspieler oder frische deutsche Nationalspieler holen, während die Bayern eiern gerade.
Ja, die verkaufen gute Leute und kriegen die sie eigentlich haben wollen, nicht an Land. Das ist mittlerweile der Stand beim FC Bayern. Wir haben im Vorgespräch ja ein bisschen drüber gesprochen.
Ja.
Ich glaube auch, dass in der jetzt beginnenden Saison die Bayern weiter Schwierigkeiten bekommen werden. Ob die Bayer-Mannschaft aus Leverkusen da der Hauptkonkurrent sein wird, weiß ich nicht. Wird einer der Konkurrenten sein, aber ich würde auch sagen, der BVB stellt sich da gerade sehr gut auf. Ne? Sowohl im Sturm als auch in der Abwehr. Also ich finde Waldemar Anton einen wunderbaren Verteidiger.
Ja.
Der wird, glaube ich, Niklas Süle vergessen machen, wenn er nicht schon vergessen ist, ehrlich gesagt. Ja.
Jetzt müssen wir noch zwei Themen besprechen. Einmal kurz hinweisen auf das Bielefeld-Spiel und natürlich auf das HSV-Spiel. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Vorher aber noch eine Frage. Wir haben ja noch einen anderen Neuzugang, der hat noch gar nicht gespielt. Lee, ist der noch irgendwie lediert oder könnte man den eigentlich bringen? Wäre das eine Alternative gerade?
Kann man bringen, sollte man bringen, weil 96 vor allen Dingen eines wirklich fehlt. Das ist jemand, der ein 1 gegen 1 gewinnt.
Ja.
Das, also mit Ball.
Ja.
Das, dieser Spieler fehlt. Und wäre dieser das, Spieler ist Lee.
Wäre das gegen Bielefeld, dann wären wir beim Thema, wäre das vielleicht schon eine Alternative?
Bin mir sogar ziemlich sicher, dass es nicht nur eine Alternative ist, sondern dass der spielen wird.
Mhm.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Das macht Stefan Leitl ganz gerne. Er hat jetzt Lee da so ein bisschen vergessen.
Mhm.
Aber er ist jetzt so in der Anfangsphase der Saison, Vorbereitungsspiele. Jetzt waren die ersten zwei Spiele gegen Aufsteiger. Wechselt er relativ früh, um so viele Spieler wie möglich in dieser Wettkampfsituation zu sehen. Und Lee ist, wie gesagt, da ein bisschen vergessen worden jetzt. Ich glaube, er wird sogar von Anfang an spielen gegen Bielefeld, weil man mal seine Qualität, also ich habe die ja gesehen, also der kann schon dribbeln, der hat schnelle Füße, der ist schon... Da passiert schon was, wenn er am Ball ist. Das würde ich gerne sehen wollen und ich glaube, Leitl will das auch.
Ist ja eine ähnliche Situation, kann man sagen, wie Münster. Auch irgendwie ein relativ kleines Stadion mit vielleicht irgendwie 20.000 Leuten, die dazu gucken werden.
Ist ein bisschen größer als Münster. Also ein bisschen ist schon deutlich größer als Münster. Münster hat gerade mal knapp 13.000 Zuschauer gehabt.
Genau, jetzt. Aber wie viel kommen da vielleicht auch so 15.000, 20.000? Vielleicht ist es auch voll.
Das wird voll sein, weil auch viele 96er rüberfahren werden.
Genau, aber der Underdog spielt gegen
Bielefeld, ich weiß.
Gegen die 96er könnte es sehr gefährlich werden, ne?
Absolut gefährlich, weil die Bielefelder sind super in die Saison gestartet, 2 Siege.
Ja.
Die haben richtig Selbstbewusstsein, die wollen was und die sind, wenn ihr das anguckst, gut besetzt. Das liegt unter anderem auch an Hannover 96, weil wir dann noch den Wöhr geparkt haben zum Beispiel. Also absolut nicht zu unterschätzen, wird ein schwieriges Spiel, wird nicht einfacher als das jetzt in Münster.
Dein Sohn fährt ja gerne mal nach Bielefeld, um da einfach mal ein Spiel zu gucken. Wird er da
sein? Ich glaube, der wird wieder da sein, ja. Ich kenne seine Pläne nicht im Einzelnen, aber so, wenn ich das im Großen und Ganzen überblicke, würde ich sagen, definitiv, also die Chance ist größer, dass er da ist, als dass er hier zu Hause ist.
Also der weiß die Atmosphäre in Bielefeld zu schätzen einfach.
Ja, es gibt eine Fanfreundschaft.
Ja.
Zwar sowohl vom Verein her natürlich, ne? Also spätestens nach dem 6:0 gegen Braunschweig sind wir da irgendwie ganz fett mit denen und auch auf persönlicher Ebene gibt es ganz viele Beziehungen da.
Wir spielen jetzt nur noch gegen Freunde, ne? Danach gegen den HSV. Ja,
Ecke blau, Ecke rot.
Ja,
ne? Wahnsinn. Ja, die einzigen, die sich hier streiten, sind wir beide Titel. Ne?
Ja.
Und wir werden nachher auch das beide gemeinsam das Handtuch werfen, oder?
Ja. Die machen wir. Und dann geben wir uns nachher die Hand und gehen Bier trinken, richtig?
Ja, das ist eine gute Idee.
Man muss ehrlicherweise gerade sagen, wir sind um 9 Uhr hier, sind doch relativ früh. Ich würde vielleicht noch warten bis die Mittagsstunde. Ja, genau. Bis 11 wäre schon ganz schön.
Das fand ich schon. Genau, das HSV-Spiel. Die Sea Devils, jetzt spielen sie im Einriede-Stadion und haben die Chance, da noch ein bisschen den Boden festzutreten. Wie gesagt, man kann den Sea Devils nichts vorwerfen. Die haben sich erstens an die Vereinbarung gehalten und, glaube ich, an alle. Nichts von dem, was sie gemacht haben, war ihnen verboten. Und jetzt haben sie auch noch auf einen Kompromiss eingelassen, obwohl sie sich aufs Niedersachsenstadion vertraglich geeinigt hatten. Jetzt ziehen sie offenbar ins Allenriede-Stadion. Also wie gesagt, alle, die sagen, diese scheiß Footballer, ist Blödsinn, weil die Sea Devils sind an gar nichts schuld.
Muss ich widersprechen.
Das war einfach 96 Kram. Sie hätten das nie machen dürfen.
Muss ich trotzdem deutlich widersprechen.
Ja, dann mach doch.
Natürlich hat 96 es verpasst, alles zu kontrollieren, was die da anstellen.
Ja.
Aber ich weiß jetzt nicht genau, auf welcher Anlage die Sea Devils trainieren in Hamburg. Weiß ich nicht. Aber sich so auf einem, also einen Rasen, das habe ich letzte Woche schon gesagt, einen Rasen so mutwillig kaputt zu machen, das widerspricht jeder Logik jedes Sportlers. Die haben den Fußballplatz kaputt gemacht. Also jetzt mal abgesehen von der Farbe, was ja alles, das ist ja nochmal, das ist ja vertraglich geregelt, hat 96 gepennt, alles gut.
So.
Aber die Ersatzbänke auf den Fußballplatz zu stellen, die Eiskübel einfach auf dem Rasen auszuschütten und so weiter, das ist einfach eine völlige Ignoranz. Also da bin ich überhaupt nicht der Meinung, dass die nichts dafür können. Und sie wären auch nicht in die Allenrede gewechselt, wenn sie nicht wüssten, dass sie da Scheiße gebaut haben.
Nein, aber es ist tatsächlich so, ihnen ist ja nicht verboten worden. Also 96 hätte ja sagen müssen, bitte die Ersatzbänke und das alles dahin. Wenn du ein Footballfeld hast, das ist viel schmaler als ein normales Fußballfeld, es ist völlig unnatürlich, dass die Ersatzspieler 12 Meter wegstehen davon oder 15 Meter. Das ist beim Football halt normal, dass die Leute direkt neben dem Feld stehen.
Ich bin aber doch Gast und weiß, dass dort doch Fußball gespielt wird. Also ich meine, ich nehme ja gleich auch die Kaffeetasse mit in die Küche und lasse sie nicht einfach stehen, schütte die noch hier vorher aus, nur weil es nicht verboten ist.
Ja,
also,
das stimmt, aber Josh Knight grätscht ja auch in der vierten Minute da einmal quer durch den Rasen. Da nimmt er ja auch billigend in Kauf, dass der arme Platzwart dann hinterher hingehen muss und muss da irgendwie was. Also das gehört denen ja nicht, sagen wir mal so.
Die kaputten Flächen auf jeder Seite sind ungefähr 30 Meter lang und 10 Meter breit. Mhm. Auf beiden Seiten, da wächst nichts mehr. Da wächst nichts mehr. Das ist einfach kaputt, so 150.000 Euro durch einen Kanal.
Dass das nicht gut war, da müssen wir nicht drüber reden. Aber trotzdem ist es einfach so, dass 96 das zugelassen hat, dass das alles so ist. Sie hätten ja zugucken können und die haben ja gesehen, dass da irgendwelche Dinge aufgestellt waren. Wahrscheinlich war kein Schwein von 96 im Stadion und hat geguckt, was die da machen. Und dann haben die Bänke da aufgestellt. Die haben die ja nicht 5 Minuten vor dem Spiel aufgestellt, sondern die haben die ja...
Nee, das stimmt. Trotzdem.
Ne? Das muss ja alles gemalt werden. Und es werden Zonen eingezeichnet für die Ersatzspieler. Irgendwie, das wird ja alles geregelt da an den Seiten. Spätestens da hätten die doch merken, okay, die wollen auf den Platz. Das müssen wir denen verbieten. Haben sie nicht gemacht, selber schuld.
Also ja, das, Verursacher, Kontrolleur, wer hat da irgendwie die Schuld? Natürlich hat 96 das nicht kontrolliert. Natürlich war die Idee an sich schon Schwachsinn.
Ja.
Aber ja, wenn man in einem Stadion zu Gast ist, dann achtet man auf bestimmte Dinge und es muss den Footballern klar gewesen sein, dass es anders war als in Hamburg oder in Bremen, dass der Platz danach nicht ausgetauscht wird, sondern dass ein paar Tage später drauf Fußball gespielt werden soll. Und ob da jetzt eine Kreisligamannschaft drauf spielt oder eine Zweitliga, Bundesliga, Champions League, das muss ich als Sportler akzeptieren und dann muss ich Rücksicht nehmen.
Ich bin die grüne Ecke jetzt plötzlich.
Ja, das habe ich festgestellt, dass es noch mehr Ecken
gibt. Was bist du denn da in der blauen Ecke, Bruder? Was hältst du denn von dem?
Der schläft schon.
Ist mir alles vollkommen egal.
Der schläft schon. Genau, das Spiel gegen den HSV. Wir werden vorher, und zwar nach dem Bielefeld-Spiel, also in der nächsten Woche, werden wir nicht nur über das Bielefeld-Spiel reden, das wir gleich tippen werden, sondern wir haben einen Gast, wir haben den Headcoach des HSV-Fanclubs Hannover haben wir da. Das ist
das der größte HSV-Fanclub in Hannover?
Ich glaube, es ist ja, ist so.
Oder ist der einzige?
Andreas Vogt vom HSV-Fanclub Hannover.
Ach, der Vogti.
Ja, genau. Den haben wir da und der wird uns ein bisschen was über diesen HSV-Fanclub erzählen, wie es sich so anfühlt in der Diaspora, wie man klarkommt.
Ich glaube, der ist sogar im Ehrenrat oder so oder hat in irgendeinem hohen Gremium der gesamten HSV-Fanbelegschaft.
Andreas, ja, genau. Dann kann der ja richtig was erzählen.
Richtig.
Freut sich, bei uns zu sein nächste Woche, dann gucken wir mal.
Ja, da freue ich mich auch.
Tatsächlich. So, Bielefeld.
Ich weiß, dass er die Spiele immer im Keller guckt. Also das ist ja nicht der Tabellenkeller, sondern das ist dann halt der Fankeller.
Das war jedenfalls mal so, dass sie im Alexander immer geguckt haben. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch so machen. Da ist so eine Kellerbar und da guckt der HSV.
Ja, früher haben wir in Süd geguckt, meine ich. Da war auch so eine Hamburg-Bar.
So. Hm? Das wird er uns alles erzählen. Kommen wir in die zweite Runde? Also Pokalrunde?
Kleines Finale.
Das kleine Finale sozusagen?
Natürlich, ja. Doch. Ja? Irgendwie schafft man das schon.
Und irgendwo. Ergebnis? Elfmeterschießen?
Verlängerung auf jeden Fall. Und drunter machen wir es nicht. Ja. Und dann gewinnen wir da 2-1.
Okay. Tite?
Ich glaube, dass in der regulären Spielzeit 2-0 für Hannover 96 ausgeht.
Gut, ich denke, es wird ein 3-2 in der regulären Spielzeit. Und 96 führt aber 3-1. Und dann kommt Bielefeld nochmal auf. Und es wird sehr knapp. Und spannend für alle und am Ende das glückliche Ende für uns. Wann spielen die überhaupt? An welchem Tag? Wissen wir das schon?
Samstagabend.
Samstagabend. Samstagabend. So, und das HSV-Spiel, wollen wir einmal kurz vorausgucken oder wollen wir noch Andreas' Tipps abwarten?
Ja, warten wir auch darauf, was Andreas sagt, ne, wie er den HSV gerade einschätzt und ob Königsdörfer der neue Glatzel ist.
Das machen wir genauso. Alles klar. Wir hören.
Das geht schnell jetzt.
Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Macht's gut, ciao.
Tschüss.
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.